Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Vielleicht habt ihr mal diesen Satz schon gehört. Es ist ein sehr beliebter Satz, der gerne gesagt wird. Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Ich glaube, dass das stimmt. Ich glaube, dass das wahr ist, dass es eine Wahrheit ist und die sich auch durch die Bibel durchzieht. Ich möchte euch mal was vorlesen. Aus 1. Mose 12. Gott macht hier ein Versprechen an jemanden. Die Verse 2 und 3. Zu Abraham sagt Gott, und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will meinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde oder alle Familien, alle Nationen der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Das trifft doch auf unseren Eingangssatz, Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Seht ihr, wie aktiv Gott ist in diesen Versen? Ich will, ich will, ich will. Und du sollst. Aber das ist nur ein Resultat von dem, was Gott eigentlich will. Gott ist hier richtig aktiv. Gott ist derjenige, der aus seiner überschwänglichen Liebe kommt zu Abraham und ihn erwählt und ihn beruft. Gott ist es, der sich Abraham erwählt. Er hätte jeden anderen nehmen können, er wollte ihn. Warum? Wissen wir nicht. Gott tut es. Ein ähnliches Verhalten kennen wir von Jesus. Er sagt auch an einer Stelle in Johannes 15, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Gott ist es, der gnädig ist, gnädig sein möchte, sich dazu entschlossen hat und seine Liebe völlig frei verteilt. Okay, ich will dich segnen, ich will dir Gutes tun, sagt er zu Abraham. Gott liebt Abraham und hat einen wunderbaren Plan für sein Leben. Wenn wir ein paar Kapitel weiterblättern in Kapitel 15, da verpflichtet sich Gott in einem Bündnis, was er gemeinsam, eine Art Vertrag, den er schließt. Früher hat man Verträge anders geschlossen, darüber werde ich jetzt nicht sprechen, wie der geschlossen wurde. Aber Abraham hat gemeinsam mit Gott einen Vertrag geschlossen, ein Bündnis, ein Bund. Dort hat Gott sein Versprechen, was er in Kapitel 12 dem Abraham gegeben hat. Drei Kapitel später weiter verfestigt er das noch einmal in diesem Vertrag. Er verpflichtet sich. Aber er fügt etwas hinzu. 1. Mose 15, Verse 13 bis 16. Und er sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe, also mit viel Reichtum. Du aber, du wirst im Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst im guten Alter begraben werden. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren. Denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Gott verpflichtet sich hier in einem Bündnis, fügt aber etwas hinzu. Quasi ein Aber. Ich habe einen Plan für dein Leben, ja. Aber Gott prophezeit hier etwas. Gott prophezeit eine 400-jährige Unterdrückung. Überlegt euch mal, was da in dem Abraham vorgegangen ist, als er das gehört hat. Gerade sagt er noch, ich werde dich segnen. Durch dich soll ein Segen fließen, der wirklich viele, viele Nationen erreichen wird. Und dann sagt er, dass in dieser Zeit wird es aber einen Abschnitt geben, wo eine Unterdrückung sein wird. 400 Jahre, nicht zwei Tage, 400 Jahre. Er nimmt sein Versprechen des Segens nicht zurück. Er sagt, das bleibt. Aber es gibt diese Unterdrückung. Das Ziel bleibt diese Verherrlichung Gottes, das Ziel der Herrlichkeit, dass Gott aus seinem Reichtum Menschen segnet. Auf der nächsten Folie, noch ein weiter. Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leiden. Und das glaube ich ganz genauso wie den ersten Satz. Wir sind schnell dabei, den Satz zu sagen, Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Gott macht das auch, Gott sagt das auch. Aber Gott sagt auch dies hier. Sehen wir diese Perspektive Gottes. Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben und auch für dein Leiden. Denn wir haben eben gerade gesehen, Gott gebraucht auch dieses Leiden. Gott kalkuliert das sozusagen mit ein in seinen Plan. Und ich glaube, dass es nicht nur für die alttestamentlichen Menschen von Relevanz gewesen, sondern auch für uns heute. Denn wir gehen auch durch Nöte und Schwierigkeiten. Deswegen bin ich zutiefst überzeugt, dass wir heute mit Josef sehen werden, dass Gott einen Plan hat, auch mit dem Leid, was Menschen widerfährt. Im nächsten Bild sehen wir etwas, was uns immer wieder jetzt in den nächsten Wochen begleiten wird. Wir werden in den nächsten Wochen uns mit dem Leben Josefs beschäftigen. Aber heute wollen wir uns das 37. Kapitel anschauen vom 1. Mosebuch. Ich werde einige Auszüge vorlesen, nicht das komplette. Und hier wollen wir uns anschauen, in welchen Weg wird Josef geführt? Ich lese die Verse 2 bis 11. Die sind nicht auf der Folie, aber ihr dürft zuhören. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war, mit den Söhnen Bilhas und mit den Söhnen Silpas, der Frauen seines Vaters. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Und Israel liebte Josef mehr als all seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und er machte ihm einen bunten Leibrock. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Und Josef hatte einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern, da hassten sie ihn noch mehr. Und er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. 17 Jahre, ja, so ein Spund. Siehe, wir banden Garben, also Weizen, ja, Weizengarben, mitten auf dem Feld. Und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsum auf und verneigten sich vor meiner Garbe. Da sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden? Willst du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Und Josef hatte noch einen anderen Traum. Auch den erzählte er seinen Brüdern und sagte, siehe, noch einen Traum hatte ich. Und siehe heißt sowas wie, Achtung, aufgepasst. Ja? Aufgepasst, was jetzt passiert. Die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalt ihn sein Vater und sagte zu ihm, was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, er legt das schon jetzt aus, ja? Ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen. Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater bewahrte das Wort. Wir haben eben gerade von Abraham gehört, jetzt von Josef. Und durch diese ganzen Kapitel zieht sich so eine Segenslinie. Gott beruft Männer und segnet ihre Familien und ihre nachfolgenden Generationen. Und Josef in seiner Situation, der muss sich gedacht haben, wow, ich habe herrliche Aussichten. Erstens, Gott hat Abraham sehr stark gesegnet. Quasi der Erste, der mit so einem starken Segen überladen wird von Gott. Und das ist einer sozusagen meiner Ur-Ur-Opas. Ja? Dann gehen wir weiter. Isaak, der gehört auch noch dazu. Das ist auch einer aus meiner großen Familie. Jakob, mein Vater, ist auch ein Gesegneter. Ich habe die Geschichten gehört, wie Gott sich zu ihm stellte, auch wenn er ganz schön hinterlistig manchmal war. Aber daran sehen wir die Gnade Gottes. Die ist echt unverdient oft. Immer. Und jetzt er. Was für eine Aussicht. Ein 17-Jähriger kommt in diese Segenslinie hinein. Gott zeigt hier seine souveräne Gnade und seine freie Liebe und sagt, ich möchte dich, Josef, segnen. Das ist ein Unterschied zu den Brüdern. Träume kann ich nicht machen. Ich kann nicht machen, dass Gott mir nahe kommt und zu mir spricht. Ich kann das mir nicht ausdenken, ich kann das nicht machen. Gott muss es tun. Und da steht dann, Josef weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Er, einer der Jüngsten aus der Familie, und früher war das mit der Rangordnung in der Familie noch viel, viel mehr wert als heutzutage, der wird auf einmal so beschenkt mit Gottes Segen und sagt, du bist jetzt einer aus dieser Segenslinie und ich werde dich groß machen. Vor dir werden Menschen niederfallen. Das Ziel für dich ist Herrlichkeit. Ich werde dich verherrlichen. Das ist das Ziel. Mit 17 Jahren so eine Botschaft von Gott zu bekommen, das ist richtig Motivation. Richtig, richtig gut. Ich gehöre dazu. Meine Lebensaussichten sind herrlich. Und so jung und so naiv, wie er halt ist, geht er zu seinen Brüdern und zu seinen Eltern und sagt ihnen das. So schön rein. Die haben das nicht so toll gefunden. Viele Bibelausleger spekulieren hier, hat hier der Josef Schuld auf sich geladen oder nicht? Das kann man so und so sehen. Er war der Jüngste, hatte Schwierigkeiten mit seinen Brüdern, weil er ein besonderer, begabter junger Mann war. Und hat mitbekommen, dass seine Brüder etwas Schlimmes abziehen. Dass die wirklich Hurerei und den ganzen Kram. Das sehen wir in den Kapiteln davor und auch danach. Was die Brüder da veranstalten, vor allem die ältesten Brüder, die eigentlich Vorbilder sein sollten. Das ist schon echt sagenhaft. Und er erzählt das seinem Vater. Für uns ist das ganz, ganz schwer zu hören. Da üble Nachrede. Was ist das denn? Ja, da kann man so sehen, dass Josef hier so ein Hinterlistiger war. Man muss aber auch beachten, die Familienehre war im Alten Orient etwas, wovon wir uns ein paar Scheiben abschneiden könnten. Und dieser Josef hat gesehen, dass durch die Taten der älteren Brüder die Familie und auch der Vater in den Dreck gezogen werden. Das wollte Josef nicht zulassen. Zu seinem Vater gegangen, hat ihm das gesagt, um ihm die Möglichkeit zu geben, zu reagieren. Ich weiß noch, als ich Mist gebaut habe und mein Bruder mit mir dann gesprochen hat und er ist älter als ich, das ist der Unterschied zu dieser Geschichte, ich nicht auf ihn gehört habe, dann ist er mit mir auch schon mal zu meinen Eltern gegangen. Das ist aber vollkommen richtig. Zu der Autorität, auf die ich höre. Auf meinen Bruder, da, erzähl mir doch nichts. Und meine Eltern, da wusste ich, wenn die das genauso sehen. Und das war dann eher etwas, wo mein Bruder mich korrigieren wollte. Ich habe nicht auf ihn gehört. Er ist zu der nächsten Autoritätsinstanz gegangen. Und das sehe ich hier bei Josef, dass auch sein weiterer Werdegang absolut in Treue und Gerechtigkeit geschieht. Wir wissen nicht, ob er zuerst zu seinen Brüdern gegangen ist. Das können wir nicht sagen. Das könnte vielleicht sein Fehler gewesen sein, dass er nicht zu seinen Brüdern vielleicht vorgegangen ist. Aber das sagt uns der Text nicht. Aber dass Menschen, die die Wahrheit aussprechen, nicht geliebt werden, das ist doch nichts Neues. Jesus selber sagt in Johannes 7, Vers 7, die Welt hasst mich, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Sagt Jesus selber. Darum hassen mich die Menschen, weil ich ihnen die Wahrheit sage. Und Josef, er findet hier keine Lügengeschichten und sagt zu seinem Vater, die haben das und das gemacht und das stimmt gar nicht, sondern er sagt ihnen das, wo vielleicht das ganze Dorf schon drüber gesprochen hat. Papa, du weißt es jetzt als Letztes, du solltest es wissen. Du solltest wissen, wie du damit umgehst. Die Ehre steht auf dem Spiel. Willst du das wirklich durchgehen lassen, was meine Brüder, deine Söhne dort machen? Aber in seiner Naivität hat er alles preisgegeben, auch seine Träume. Dafür war er dann nicht beliebt. Aber grundsätzlich, wenn wir uns wieder fokussieren darauf, wie Gott den Josef segnet, ist das etwas, wo wir auch danach lechzen. Wir wollen auch, dass Gott uns nahe kommt, dass er uns Pläne gibt für das Leben. Wie oft habe ich schon mit Jugendlichen gesprochen, es würde mich so sehr interessieren, was Gott mit meinem Leben vorhat. Gut, wenn Jugendliche diese Frage stellen, das ist dieser Wunsch, den auch Josef hatte und Gott kam ihm nahe, schenkt ihm großartige Träume, schenkt ihm Verheißungen, ich werde dich groß machen, Leute werden sich vor dir niederbeugen. Und wir wollen diese Träume auch, wir wollen sie ergreifen. Und ich weiß, wie es bei mir war, als Gott auf massive Art und Weise, das habe ich schon vor einigen Monaten mal erzählt, wie Gott mir nahe kam und mit einem übernatürlichen Wort mir aufgezeigt hat, welches Ziel Gott mir gibt. Und ich war froh. Aber in der Botschaft, die Gott mir dort gegeben hatte, gab es auch ein Aber. Waldemar, du wirst durch die Wüste gehen. Ich habe da nicht drauf gehört. Ich habe das Ziel gesehen. Ich habe die Herrlichkeit, ich habe die Verherrlichung gesehen. Ich habe Gottes Idee dahinter gesehen, das Ziel. Darauf habe ich mich fokussiert. Aber auf den Leidensweg, den Gott mir prophezeit hat, habe ich in dem Augenblick nicht geschaut. Wir wollen diese Ziele und dann kommt aber etwas dazwischen und wir fragen uns, hoppla. Ich lese weiter in Kapitel 37, die Verse 18 bis 20. Müsst ihr einfach hören oder in der Bibel mitlesen. Ganz kurz sage ich davor, Josef ist gerade auf dem Weg zu seinen Brüdern, weil die irgendwo unterwegs waren, und die Schafe behütet haben. Genau, danke. Die Schafe behütet haben. Und er sollte zu ihnen hingehen und mal horchen, wie es dort läuft. Vers 18 heißt es, als die Brüder Josef von Ferne sahen und bevor er sich ihnen genähert hatte, da ersannen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten. Und sie sagten einer zum anderen, siehe, da kommt dieser Träumer. So kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine der Zisternen werfen. Und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Hier sehen wir, dass diese Brüder nicht nur eine Verachtung gegen Josef haben, sondern auch eine Verachtung für Gottes Plan. Josef hatte prophetische Träume von Gott empfangen und die Brüder haben nichts anderes übrig, als zu sagen, dieser Träumer. Und das war nicht positiv gemeint. Wir wollen sehen, was aus seinen Träumen wird. Und mit aller Kraft versuchen diese Brüder, diese Träume, die Gott gegeben hat, zu vernichten. Sie töten ihn nicht, Durch einige Interventionen aus dem Brüderkreis haben sie ihn schließlich verkauft, was aber auch nicht viel besser ist. Als Sklaven den eigenen Bruder zu verkaufen, der irgendwohin in die Walachei geschickt wird, war ja klar, dass man den nicht mehr wieder sieht. Und er mit 17, den kann man gut auspowern, wie schnell ist der zerbrochen und liegt da nieder. Und es gibt Leute, die diese Träume zunichte machen wollen. An dieser Stelle möchte ich einen Hinweis geben. Wenn wir solche Bibeltexte lesen, sind wir ganz schnell dabei, uns in die Opferrollen auch hineinzudenken. Wir wollen uns mit Josef identifizieren. Es kann aber auch sein, dass wir die andere Rolle einnehmen in unserem Leben. Vielleicht hast du es auch schon erlebt. Ich habe es schon erfahren, wie Menschen, ohne es zu wissen, die andere Seite einnehmen und die Träume von anderen zerstören. Wir sollten prüfen, Gott, was möchtest du mir durch diesen Text sagen? Eventuell bin ich auf der anderen Seite und zerstöre von jemandem die Träume. Es kann aber auch sein, ich bin in dieser Situation wie ein Josef. Beides ist möglich. Josef wird verkauft und was ist ihm da durch den Kopf gegangen, als er dann verkauft wurde, seine Brüder ihn im Prinzip verlassen haben. Was ging ihm da durch den Kopf? Gott, was hast du zu mir gesagt? Man wird sich vor mir verneigen und niederbeugen. Dieses Ziel hast du mir gegeben. Wo bin ich jetzt gerade? Ich sehe davon gerade gar nichts. Stattdessen hat er Folgendes gesehen. Das sehen wir jetzt auf dem nächsten Bild. Den Kamelhintern. Er musste einfach hinterherlatschen und jetzt in ein fremdes Land, wo er überhaupt nichts zu suchen hat, weg von seiner Familie, weg von der Verheißung, die Gott gegeben hat. Wo ist das Gute? Wo ist der gute Plan? Und jetzt laufe ich da hinterher und das ist mein Blick. Und ich sehe nur einen Kamelhintern. Ja, verzeiht mir, wenn das ein bisschen obszön ist, aber in dieser Situation befinden wir uns oft. Wir wissen, Gott hat einen guten Plan für uns. Gott segnet uns, Gott will uns segnen. Und dann schauen wir auf unser Leben und sehen das. Wir sehen wenig davon. Und wir fühlen uns veräppelt. Wir können das jetzt auch wieder wegmachen. Das ist der Blick, den Josef hatte. Das ist der Blick, den er eingenommen hatte. Was geht in ihm vor, wenn er durch diese Phase geht, durch diese Phase, wo man nur den Kamelhintern sieht und die Verheißungen leer bleiben? Was ist mit den Verheißungen an meinen Vorfahren Abraham? Da steht doch noch was aus, Gott. Was ist mit meiner Stellung in meiner Familie? Ich wurde als ganz besonders beachtet in meiner Familie. Mein Vater hat mich sehr gemocht. Was ist mit den prophetischen Träumen, Gott, die du mir gegeben hast? Was ist mit diesem Ziel? Was ist mit dieser Herrlichkeit, mit dieser Verherrlichung? Was ist mit deinem Plan für mein Leben? Und wenn Gott sowohl Josef als auch jeden Einzelnen von uns nahe kommt und uns dieses Ziel aufzeigt, wohin Gott uns führen möchte, dann kalkulieren wir oft nicht ein und vergessen sogar, dass Gott tiefe Phasen einbaut, bevor es in die Höhe geht. Niemals denken wir daran, was dieser Weg mit sich bringt, der Weg in diese Herrlichkeit, die Gott für einen plant. Und Josef ging durch diese Krisen, wenn wir die Geschichte zu Ende lesen. Wir werden in den nächsten Wochen weiter über Josef was hören. Wenn wir sehen, dass er gerade auf dem Weg ist, er ist gerade auf dem Weg in die Herrlichkeit. Er sieht es nur noch nicht, aber das ist der Weg. Und er geht jetzt durch einen Prozess. Aus meiner Sicht ist es ein Prozess der Heiligung. Ein Heiligungsprozess, der in die Herrlichkeit mündet. Wenn du die Herrlichkeit ergreifen möchtest, wenn du das Reich Gottes, das zum Ziel hast, Gottes übermäßigen Segen, plan ein, dass Gott für dich einen Heiligungsprozess vorsieht, eine Läuterung. Die Heiligung ist im Prinzip Gottes Weg, uns zu erziehen, uns zu formen, uns zu verändern, uns zu verwandeln und zu reinigen und uns dann dadurch zu befähigen. Und diese Heiligung geschieht nicht selten auch durch Leid, Not und Krisen, durch die wir gehen müssen. Auch wenn Josef gerade nichts sieht, Gott ist mittendrin. Gottes unsichtbare Hand ist in den ganzen Seiten ab Kapitel 37 zu sehen, wie Gott die Dinge führt und leitet. Aber vor der Erhöhung kommt die Erniedrigung. Auf der nächsten Seite habe ich noch einmal die Verse aus der Lesung aus dem 1. Petrusbrief, wo der Petrus zu den Gemeinden sagt, ihr seid jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren. Und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Denn euer Glaube wird zur Ehre und Herrlichkeit werden, wenn Jesus Christus sich offenbart. Die Christen erleben in einer gewissen Art und Weise das, was Josef auch erlebt. Sie gehen durch die unterschiedlichsten Prüfungen. Aber dadurch soll sich der Glaube bewähren. Und am Ende wird der Glaube zur Ehre und Herrlichkeit werden. Das Ziel ist von Gott immer die Herrlichkeit. Jedes Mal. Und wenn du durch Leid gehst, wenn du durch Prüfungen gehst, wenn du durch Krisen gehst, zweifel nicht an den Herrlichkeiten Gottes. Zweifel nicht an den guten Plan. Gott hat einen Plan für dein Leben, hat aber auch genauso einen Plan für dein Leiden. Und in diesem Plan stecken wir gerade mit Josef in Kapitel 37. Gott hat einen Plan für das Leid von Josef. Denn am Ende, wo die Brüder wieder den Josef wiedersehen, wie reagiert der Josef da? Er sagt, ja, er weint und sagt ihnen, tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran. Jetzt hat er einen hohen politischen Posten gehabt, er hätte sie mit einem Fingerschnipsen vernichten können. Und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Ein paar Kapitel weiter sagt er, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und die Jünger mussten aufgrund der Hungersnot, die im Land war, nach Ägypten reisen und dort betteln. Und dann war auf einmal Josef da, in einem hohen Posten, verherrlicht, und alle haben ihre Knie gebeugt. Wie hätte Josef reagiert ohne diesen Prozess? Ohne diesen langen Prozess der Heiligung, der Veränderung, der Transformation? Mir ist wichtig, dass Folgendes deutlich wird. Gott arbeitet durch schwere Nöte. Und wir haben oft den Wunsch, dass schwierige Phasen in unserem Leben, Ungereimtheiten, innerhalb von ein paar Stunden dahin sind. Dass sie nur ein paar Tage maximal andauern. Maximal ein Jahr. Und wenige sind es, die in diesen Leitphasen an Gott halten. Und da ist mir Josef so ein großes Beispiel, dass er im Leid, und wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie sich das noch auswirkte, in diesem Leib an Gott festhält und an die Verheißung festhält. Und viele gehen in diese Leidphasen hinein und brechen ab, weil sie den Glauben an den allmächtigen Gott verlieren. Wenn du in dieser Situation steckst, Gott hat einen Plan für dein Leiden. Josef musste durch eine lange Phase des Leids gehen. Gott prophezeit Abraham, dass dieses Volk, was durch Abraham entstehen wird, 400 Jahre unterdrückt wird. Deswegen sollten wir uns nicht wundern, wenn Gott auch uns heiligt, uns verändert und uns den unterschiedlichsten Prüfungen aussetzt. Kann ich die letzte Folie noch einmal haben mit einem Vers aus Apostelgeschichte 14. Paulus und Barnabas stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Wohlgemerkt, Paulus sagt das maximal ein paar Tage, nachdem er gesteinigt wurde. Und alle dachten, er ist tot. Aber er war nicht tot, Gott sei Dank. Und das sagt er dann zu einer Versammlung von Jüngern. Leute, haltet fest. Durch viele Bedrängnisse müssen wir in das Reich Gottes hineingehen. Das Gleiche hat Josef erfahren. Und das Gleiche erfahren auch wir. Halte fest, vertraue auf Gott, gib den Glauben nicht auf, wenn du in einer Leitphase bist. Gott wird dich verändern, Gott wird dich korrigieren, Gott wird dich reinigen. Und dieses Gold, was gereinigt wird, wird viel, viel schöner sein. Deswegen zweifel nicht, wenn du einem Kamel gerade hinterherläufst und die Perspektive nicht wirklich schön ist. Denn das Neue Testament sagt uns, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen, wenn wir das 37. Kapitel lesen, den Anfang der Josefsgeschichte, die noch so wunderbar wird. Aber glauben wir das, dass alle Dinge uns zum Besten dienen müssen. Amen.